Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, hier sind Annetta Politi
und Kemal Goga.
Wir gucken ein bisschen in den Tag für euch. Hier ist die SWR 3 Morning Show um 5.42 Uhr und damit rüber nach Rom. Heute startet ja die große Papstwahl, das Konklave. Und wie bei praktisch allen Events gibt's natürlich auch Wettanbieter, die sich auf dieses Thema stürzen.
18 Millionen Leute haben schon mitgemacht bei so einem ganz großen amerikanischen Anbieter in New York.
18 Millionen, warst du dabei?
Ich hab Eurojackpot gespielt. Ich war bei der anderen Sache.
Gut, ich überlege mir das nochmal mit der Passwahl. Also Sascha Kaup aus dem Morningshow-Team, wie stehen so die Quoten? Nimm uns mal mit.
Ja, also... Also wer auf Kardinal Mario Gregg aus Malta setzt, wer kennt ihn nicht, der kann zum Beispiel aus 10 Euro Wetteinsatz 600 Euro rausholen. Wow. Und wer jetzt glaubt, das Konklave bestimmt dieses Jahr niemanden mehr zum Papst, kriegt bei gleichem Wetteinsatz knapp 3.500 Euro.
So,
dreieinhalbtausend für niemand wird's, ja. So wirklich seriös einschätzen kann das aber natürlich trotzdem niemand richtig, wer jetzt eine Chance hat. Und die katholische Kirche, die lässt sich auch nicht einschüchtern. Der US-Priester Thomas Daly, der sagt zum Beispiel, der entscheidende Faktor, wer Papst wird, lässt sich nicht durch Wetten bestimmen. Es ist die Rolle, die der Heilige Geist spielt.
Ja, gut, ja, das ist gut, genau. Okay. Wir wollen aber trotzdem wissen, ich meine, wen die Wettanbieter da ganz vorne sehen.
Also das ist der Italiener Pietro Parolin. Der Wettanbieter behauptet, der hätte eine Gewinnchance von 27%. Entsprechend niedriger ist dann aber natürlich auch die Gewinnsumme. Ne? Also falls wir jetzt auf den setzen wollen, 37 Euro kriegen wir raus für 10 Euro Einsatz. Und es gibt eh nur so eine Handvoll Kardinäle, die eine zweistellige Gewinnchance haben, laut dem Anbieter. Alle anderen liegen bei 1% oder drunter. Und auf die deutschen Kardinäle Wölki, Marx und Müller kann man im Moment gar nicht setzen.
Alles klar, also wir überlegen nochmal.
Ja, wir haben auch noch ein paar Stunden Zeit. Ne? Also um 10 Uhr geht es ja offiziell los, das Konklave. Und das mit den Papstwetten, das hat ja auch schon irgendwie ein bisschen Tradition, kann man sagen. Das wird schon seit dem 16. Jahrhundert gemacht. Das war sogar mal so ein Riesenwetthype, dass Papst Gregor der 14. Wetten verboten hat. Also wer trotzdem Wetten beim Konklave 1591 setzen wollte, dem wurde mit Exkommunikation gedroht.
Mit Exkommunikation?
Ja.
Ja gut, damit kannst du heute auch keine mehr drohen.
Nee.
Liebe Leute, war aber mal richtig was geboten im Bundestag gestern, oder? Kurz sah es ja so aus, als ob wir erstmal keine neue Regierung bekommen. Friedrich Merz hat den Tag gestern Abend dann so zusammengefasst.
Es war ein langer Tag, hat viel auf und ab gebracht, aber am Ende des Tages hat die Wahl geklappt.
Ja, und jetzt haben wir auch einen neuen Bundeskanzler, Friedrich Merz, und der geht jetzt gleich schon mal auf Auslandsreise. Bianca Schwarz aus unserem SWR3 Hauptstadtstudio in Berlin. Merz trifft sich heute noch mit dem französischen Präsidenten Macron.
Merz will der deutsch-französischen Freundschaft damit einen Turbostart verschaffen. Auch das sei ihm ein besonders großes Anliegen, hat er in den letzten Tagen immer wieder betont. Allzu lange hält er sich in Frankreich aber auch nicht auf. Am Nachmittag geht's gleich weiter nach Polen zum polnischen Ministerpräsidenten Tusk auf seiner ersten Reise als Bundeskanzler.
So, dann geht's also los mit dem Regieren, auch bei den Ministern. Einige, die hatten ja schon am Abend losgelegt.
Das Auswärtige Amt zum Beispiel ist am späten Abend noch übergeben worden von Annalena Baerbock von den Grünen an den neuen Außenminister Johann Wadephul von der CDU. Aber die meisten Amtsübergaben finden jetzt nachgelagert statt. Das heißt, die neuen Ministerinnen und Minister, die haben heute wahrscheinlich erstmal ein bisschen Luft, um in ihren Büros anzukommen, Kisten auszupacken, die neuen Mitarbeitenden kennenzulernen.
So, und die erste ganz reguläre Bundestagssitzung, die ist dann aber erst kommenden Mittwoch. Hier ist SWR3. So, nochmal kurz gucken. Rechts, links, ist die Brille da? Ist das Smartphone da? Ist der Lottoschein da?
Oh Gott!
Ist die SWR3 Morning Show mit Kemal Goga
und Annetta Politi.
Und einer Geschichte, die vergisst man einfach nicht.
Ja.
Über die müssen wir kurz mit euch sprechen. Und zwar, es geht um einen Gewinn von gut 2,5 Millionen Euro.
Ist aber ein bisschen her, ne?
Ja, es ist ein bisschen her und das müsst ihr euch so vorstellen. Also, ihr habt da die Zahlen, die sind soweit richtig, ihr habt aber diesen Schein nicht mehr. Und da wird dann nach einem Gewinner gesucht von 2,5 Millionen Euro. So passiert in Hamburg.
Ich würde aufräumen. Ich würde alles aufräumen, durchsuchen, wegwerfen, machen, tun, bis ich das Ding finde.
Wann würdet ihr aufgeben? Mal kurz überlegen. Also wann würdet ihr für euch sagen, okay, ich finde den nicht mehr? Ich glaube, ich hätte nach 2 Wochen, hätte ich gesagt, im Kopf hätte ich damit abgeschlossen, hätte gesagt, es soll so sein, ich finde den nicht mehr.
Ich würde jeden Tag weitermachen.
Jeden Tag, aber irgendwann musst du doch einfach sagen, okay, es ist nicht mehr.
Es geht hier um Millionen.
Ja, ich weiß, aber du hast ja schon deine ganze Bude praktisch renoviert. Also wie auch immer. Er hat diesen Lottoschein, er oder sie, wir wissen es nicht, nach einem Jahr Nach einem Jahr hat er ihn wiedergefunden, hat ihn einlösen können, also hat die Kohle auch gekriegt.
Gott sei Dank.
Aber nach einem Jahr was wiederzufinden, was du verlegt hast und dann noch so einen Schein, das finde ich, das ist Schicksal.
Ich habe mal meinen Pass gesucht, wie so ein Irrer, ne? Die ganze Zeit überall gesucht, im ganzen Haus, und ich habe ihn dann gefunden und er war im Scanner, weil ich nämlich den Pass noch gescannt habe. Und ich habe ihn erst dann wieder gefunden, als ich wieder was scannen musste.
Ja, das stimmt. In Klamotten, da sind ja auch manchmal so Sachen drin, wenn man sich denkt, okay, ich versuche irgendwie was einbruchsicher zu verstecken und dann packst du es in irgendwelche Socken oder Unterwäsche.
Aber ich muss anpinnen, einfach an die Wand.
Insofern, also der Lottoschein ist wieder aufgetaucht nach einem Jahr. Und dann hast du die 2,5 Millionen Euro. Glückwunsch. Und dieses Gefühl, boah, das muss echt wunderbar sein. Mein innerer Monk braucht mehr Informationen zu dieser Geschichte, die ihr gerade erzählt habt über die 07221 20F. Es ist nur eine von einigen Nachrichten, die wir bekommen haben, als wir über den verlegten Lottoschein aus Hamburg gesprochen haben. Habt ihr vielleicht auch gehört heute Morgen schon? Da ging es um 2,5 Millionen Euro. Ein Jahr lang war dieser Lottoschein verschollen. Und dann heißt es, hat der Gewinner ihn wiedergefunden. Also, ehrlich gesagt, wir wissen es nicht.
Sie gefunden hat, das wissen wir nicht.
Wir haben versucht, das rauszukriegen. Wir wissen nicht, wo er ihn wiedergefunden hat, diesen Schein. Aber wir wissen, dass man 3 Jahre lang hat man die Möglichkeit, egal wo man ihn findet, diesen Schein abzugeben und kriegt dann die Kohle.
Lost and Found. SWR Rheinland hat auch noch wunderschöne Geschichten zu bieten.
Hallo, hier ist die Anke aus Oderberg. Ich habe zwar keinen Lottoschein gefunden, aber einen Schnuller in meiner Jacke, die ich bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr anhatte. Und den Schnuller habe ich natürlich behalten.
Du hast eine Jacke nach 15 Jahren.
Frage ich mich aber auch,
dass die noch gepasst hat. Mhm. Respekt, Anke.
Caro, guten Morgen. Du hast auch noch eine Story für uns?
Guten Morgen, SWR 3. Letztes Jahr habe ich im Zuge einer Einbruchserie hier bei uns in der Gegend mein E-Bike in der Garage an die Kappsäge gekettet mit einem ziemlich einbruchsicheren Schloss. Leider finde ich jetzt im Frühjahr den Schlüssel nicht mehr. Ich kann weder die Kappsäge noch das E-Bike benutzen.
Oh nein, sonst wäre es so praktisch. Ja, du könntest die Säge und
nehmen
dann einfach
und aufschließen als Sägen.
Ach,
ne?
Gott, ja. Wenn es läuft, dann läuft es halt nicht. Mit neuem Sound reinstarten in den Mittwoch. Machen wir gleich mit dem ganz neuen Lied von Amy McDonald. Is this what you've been waiting for? Und die war ja gestern auch hier zu uns bei SWR 3.
Live zu Gast, schaut es euch an bei uns auf unserer Instagram-Seite. Wir haben unter anderem erfahren, dass sie ein ganz großer Autofan ist und beim Fahren auch gerne mal mitsingt.
Sometimes, yes, it depends what car I'm driving. If it's a nice car with a lovely engine, then that's what you listen to.
Die hat so einen schönen Akzent. Also es kommt drauf an, welches Auto sie fährt. Wenn das Auto einen lauten Motorsound hat, dann hört sie da auch gerne zu.
Was sie auch liebt, Fußball. Ihr Mann, der ist nämlich Fußballer und sie kennt sogar, Achtung, Ex-Nationaltrainer Jogi Löw persönlich, weil er nämlich ein Fan von ihr ist.
Yeah, he's come to a few gigs of mine. I've met him a few times.
Also he's been backstage,
ein paar Konzerten. Brought his family and stuff.
Sie ein paar Mal getroffen, cool war backstage. Mit der Familie da.
Because I think he came along and it wasn't that long after they'd won the World Cup. So
also es war nicht so lange, nachdem sie die Weltmeisterschaft gewonnen hatten, und das war ziemlich cool, sagt sie. Also passt sehr gut, dass ihr neuer Song Is This What You've Been Waiting For auch der AD-Titelsong der
Frauenfußball-Europameisterschaft ist.
So nämlich hören wir jetzt hier in SWR 3. Halb Delfin, halb Krokodil. Der Fischdino, der Ichthyosaurier, der da heute unterwegs sein wird Richtung Norden. Hier ist die SWR 3 Morning Show. 190 Millionen Jahre alt.
Von Braunschweig auf dem Weg ins Zoologische Museum der Uni Kiel. So wird er da transportiert und man ist natürlich super aufgeregt.
Ja, das ist schon verrückt. Also Dirk Brandis, Chef vom Museum, da ist ja schon ein Stück Weltgeschichte auf dem Weg zu Ihnen.
Für uns ist der Transport sehr spannend. Das ist eine Steinplatte aus dem schönen Holzmaden in Baden-Württemberg, aus der Schwäbischen Alb. Die ist insgesamt 800 Kilo schwer und fast 4 Meter lang. Ein extrem kostbares Fossil, was jetzt hier angeliefert wird und damit an einem Kran durch ein kleines Seitenfenster in unser kleines Museum gehoben wird. Das ist spektakulär und auch sehr aufregend, weil gleichzeitig hier große Renovierungsarbeiten laufen, alles ist voller Gerüste und so, also mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen.
Oh Gott. Durch ein kleines Seitenfenster wird es reingehieft.
Also ich helfe wirklich gerne bei Umzügen, ne? Aber da würde ich auch sagen, nee, da würde ich die Finger davon lassen. Ich würde das Ding nicht anfassen, nicht transportieren wollen.
Gut, den Transport macht natürlich eine Firma, die auf Kunsttransporte spezialisiert ist, und Dino kostet ja schließlich auch ein bisschen was. Den legst du ja auch nicht einfach so Ja, auf dem Beifahrersitz oder auf die Rückbank. Aber manchmal, es wird Rheinland so jetzt, ihr überlegt doch mal ganz kurz, was hattet ihr da schon für sehr wertvolle Dinge?
0721 20, was war denn so das Wertvollste, das ihr schon mal transportiert habt?
Ich würde sagen, wir waren uns selten so einig, es wäre Rheinland. Wir haben euch ja gefragt, was das Wertvollste, was ihr jemals transportiert habt, über die 0721 20. Und ich sage mal, 99,9% der Antworten sind meine Kinder. Will da irgendjemand widersprechen, dass das wirklich das Wertvollste ist, was man transportieren kann?
Keiner.
Das ist so gut. So. Dann kommt zwar lange Zeit nichts und was kommt danach?
Dann kommt Dennis unter anderem. Er schreibt, das Teuerste, was ich transportiert habe, war ein Fertighaus. Ute schreibt, das Wertvollste, was ich transportiert habe, war die erste von mir gemachte Hochzeitstorte für ihre Nichte zur Location. Sie hat Blut und Wasser geschwitzt, bis die am Bodensee auf dem Buffet endlich stand.
Oh, Torte transportieren ist fies. Also ich weiß noch, Tauftorte von meiner Tochter. Ich habe auch versucht, die zu transportieren. Es hat nicht so gut geklappt. Was haben wir noch an wertvollen Transporten?
Damals im Kurierdienst. Blanko Euro-Schecks im Wert von 63 Millionen Euro.
Danke für diese Vorstellung.
63 Millionen?
Aber es waren Blanko-Schecks, ja.
Ja.
Gut. Gut, im Kurierdienst, da ist so einiges, was so transportiert wird. So, und wir bereiten uns schon mal vor auf den Blick Richtung Schornstein im Vatikan. Ja, ab heute geht's ja los mit dem Konklave. Die Kardinäle sperren sich ein, stimmen so lange ab, bis einer eine Zweidrittelmehrheit bekommen hat. SWR3 Rom-Korrespondentin Lisa Weiß ist jetzt live hier vom Vatikan bei uns in der Show. Nimm uns mal bitte mit. Ist das jetzt also wirklich Hochsicherheitsgebiet, der Vatikan? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also tatsächlich ist es so, dass hier gerade sehr viele Polizisten angekommen sind und andere Einsatzkräfte und hier gerade die Sperren aufbauen. Es ist so, dass man hier durch zweistufige Kontrollen jetzt dann gleich durch muss. Also wird schon draußen überwacht und dann muss man durch einen Checkpoint durch. Also das ist hier schon auch auf dem Petersplatz, vorm Petersplatz ziemlich abgeriegelt. Aber ehrlich gesagt auch noch ziemlich ruhig. Wir sind hier fast ganz allein mit Polizisten und Mauerseglern, wobei heute Morgen um 5:30, als ich hier angekommen bin, schon ein verirrter junger Priester rumstand und mich gefragt hat, wie er denn zur Messe in den Petersdom kommt. Er sei ganz früh dran, um sich einen guten Platz zu sichern. Den musste ich dann enttäuschen. Der hatte da nämlich einfach noch nicht offen, der Petersdom.
Okay, also am Nachmittag heißt es dann extra Omnis, also alle hinaus und die Kardinäle, die sind da für sich, keiner darf rein. Also haben die da Lunchpakete mitgenommen? Weiß nicht, ein paar Müsliriegel, wie ist das so?
Nee, da gibt es tatsächlich Köche, die auch mit ihnen sozusagen eingesperrt sind im Vatikan und auch nicht raus dürfen. Die mussten auch schon 2 Tage vorher schwören, dass sie nichts von dem erzählen, was sie da vielleicht möglicherweise mitkriegen. Und die bekommen da ganz normal zu essen. Also es heißt, es wird kein Sterneessen sein, aber jetzt auch nicht Wasser und Brot, sondern irgendwie gute Hausmannskost. Aber ganz genau, was die essen, wissen wir auch nicht. Also wir bekommen relativ wenig Infos diesmal aus dem Vatikan. Die sind etwas zurückhaltend mit ihrer Informationspolitik, das war bei früheren Konklaves schon ein bisschen besser aus unserer Sicht.
Und wie ist die Infopolitik, wenn es darum geht, also wann man mit einem neuen Papst rechnen kann oder müssen wir da jetzt permanent auf den Schornstein gucken?
Also so grundsätzlich die Infopolitik, da müsste man eher den Heiligen Geist fragen, weil der erleuchtet ja die Kardinäle so, dass sie dann den richtigen Kandidaten wählen. Aber ganz grundsätzlich müssen wir hier nicht die ganze Nacht sitzen zum Glück. Es gibt eigentlich immer Zeitslots, so vormittags und nachmittags, an denen weißer Rauch oder auch schwarzer Rauch kommen kann. Jetzt heute gibt es nur einen Wahlgang, der wird dann am Abend sein. Das heißt, wir rechnen so gegen 19 Uhr dürften wir wissen, ob es geklappt hat oder ob es nicht geklappt hat. Und dann morgen und an den folgenden Tagen so vormittags und nachmittags, was wir wissen, wenn mitten am Vormittag plötzlich Rauch kommt, wird er weiß sein, weil nur bei weißem Rauch wird gleich danach irgendwie natürlich weißer Rauch, also Rauch aufsteigen. Ansonsten beim schwarzen Rauch warten die immer 2 Wahlgänge ab. Also das sind dann eher die Mittags- und die Abendszeiten.
Vielen Dank für diese Atmosphäre heute Morgen. Viertelvorglocke, die da wahrscheinlich im Moment.
Genau, das ist genau die.
Und sag nochmal ganz kurz, wie viele Mauersegler sind das? Wir müssen uns das, weil die fühlen sich ja wirklich einen zurecht da im Hintergrund.
Also ich glaube, wenn ich hier einmal kurz zähle, ich bin jetzt schon bei 30, die ich sehe und 2 Möwen, die ein bisschen eingeschüchtert wirken.
Okay, wollen auch alle dahin. Gut, live bei uns in der Show, SWR3-Korrespondentin Lisa Weiß aus Rom. Um 10 Uhr startet dann das Konklave mit der Messe in Petersdom.
Gleich 7:45. Hier ist die SWR3 Morning Show. Schönen guten Morgen.
Jetzt sind wir mal kurz Mäuschen beim Ende eines epischen Streits zwischen zwei englischen Spielerfrauen. Also die eine muss der anderen 1,4 Millionen Pfund zahlen. Anno Wilhelm aus dem SWR3-Team, vorneweg, diese Spielerfrauen, die sind ja, wie nennt man das, so ein eigener Unterhaltungsbereich eigentlich, die WAGs.
Ja, absolut. Die WAGs, das ist die Abkürzung des englischen Boulevards für die Wives and Girlfriends, also Frauen und Freundinnen von großen Fußballstars. Die haben einen riesen Aufmerksamkeit in England, viel größer als hier bei uns. Und Rebecca Vardy und Colleen Rooney, die haben sich jahrelang wirklich heftig bekriegt. Rebecca Vardy ist die Frau von Jamie Vardy, das ist der Mann mit der Fußfessel. Jamie Vardy hat lange in unteren Amateurligen gespielt, zeitweise mit Fußfessel auf dem Platz, weil er die nach einer Prügelei tragen musste. Er hat dann einen späten, wirklich raketenartigen Aufstieg genommen, englischer Meister, Nationalteam und so weiter. Und Wayne Rooney ist sowieso einer der größten Fußballstars aller Zeiten in England, der Mann von Colleen. Also die Frauen zweier Legenden, das ist die Flughöhe dieses epischen Kampfes.
Okay, wir holen uns an dieser Stelle Popcorn und du legst los. In dem Streit ging es um Verrat.
Ja, Colleen Rooney hat Rebecca Vardy vorgeworfen, private Informationen aus einem privaten Insta-Account an eine große Boulevardzeitung weitergegeben zu haben. Daraufhin verklagt Rebecca Colleen wegen Rufschädigung.
So.
Das erste Gericht sagt aber, nein, das ist keine Rufschädigung, denn Rebecca Vardy hat tatsächlich private Informationen durchgesteckt. Und jetzt kommt's. Colleen Rooney hatte das auf ihre Weise ermittelt, detektivisch. Die hat alle ihre Insta-Kontakte kurz blockiert, außer den von Rebecca Vardy. Dann hat sie erfundene Geschichten gepostet. Und die konnte dann natürlich nur die nicht blockierte Rebecca lesen.
Und diese
erfundenen Geschichten sind dann tatsächlich in der Zeitung gelandet.
Das ist schon irre. Das ist wirklich mehr als Fuchs, ne?
Und dann in diesem neuen Prozess hat Rebecca Vardy jetzt also Bereitschaft gezeigt, 1,2 Millionen Pfund zu zahlen. Die hat gesagt, okay, alles gleich war es doch. Das Gericht hat dann gesagt, machen wir, aber da kommen nochmal 200.000 Pfund Anwaltskosten obendrauf. Macht zusammen umgerechnet 1,6 Millionen Euro. In den englischen Boulevardzeitungen lief dieser Streit, das war natürlich ein Riesending, unter dem Begriff Agatha Christie, also Wack und Agatha Christie.
Gott, ja, welche kriminelle Energie da bei Mädels freigesetzt wird, wenn Freundinnen sich streiten. Ich sag ja. Ich sag ja, was sagst du?
Ich sage nein.
Echt jetzt?
Nein.
Also wir sind gerade dabei, haben uns die Frage gestellt, ob wir in 100 Jahren überhaupt noch ein Buch aufschlagen, wenn wir was wissen wollen.
Machen wir ja heute auch nicht mehr.
Naja, aber so manchmal noch so ein Buch in die Hand nehmen?
In Schulen vielleicht.
Ja, oder auch so, einfach nur fürs Gefühl.
Aber es gibt immer mehr Tablets, VR-Brillen und natürlich auch KI.
Ja, und bei der LernTech-Messe in Karlsruhe ist Lernen mit KI gerade auch, klar, riesengroßes Thema. Aber für manches braucht es dann eben doch noch Bücher oder klassische Lern-Apps. Zum Beispiel, wenn wir eine Sprache lernen wollen. Sabrina Droste aus dem SWR3-Team hat gecheckt, wie wir denn am effektivsten lernen.
Erstmal mit der Sprachlern-App anfangen und dann die KI dazu holen, um eigene Texte verbessern zu lassen zum Beispiel. Eine Kombi aus beidem Beste, sagt Patrick Glauner, Experte für KI an der TH Deggendorf.
Wichtig ist, dass ich natürlich erstmal ein gewisses Basisverständnis der Sprache habe. Wenn ich mit Null anfange, wird mir die generative KI wenig helfen.
Besonders gut am Lernen mit KI ist das individuelle Feedback, das sie geben kann. Aber dafür braucht eine KI unbedingt Kontext, also auch Ansagen, was ich von ihr erwarte, sagt Technikblogger Lukas Fischer.
Ich kann Ihnen sagen, mein Lernstil ist dieser, bitte beachte das, stellen mir die Fragen auf die Art und Weise, wie ich es möchte und überprüfe mir dann meine Antworten. So baut man sich eben seinen eigenen Lernpartner zusammen in der digitalen App.
Ja, und dann gibt es natürlich noch einen unschlagbaren Vorteil am Lernen mit KI.
Du kannst keine peinlichen Fragen stellen. Du kannst wirklich jede dumme Rückfrage an die KI stellen und die wird dir das beantworten, ohne dass du dich schämen musst.
Was auch richtig stark ist, Lernen mit VR-Brillen. Damit arbeiten einige Schulen schon, zum Beispiel die Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe. Mischa Palesche ist Rektor an der Smart School und er feiert die VR-Technik sehr.
Im Biologieunterricht das Herz, ja, habe ich in der Regel kein reales Herz als Anschauungsobjekt, sondern vielleicht in der Schule normalerweise klassisch so ein Kunststoffherz oder wie auch immer dabei. Aber in der VR-Brille kann ich halt dort eintauchen und ich gehe dort rein in dieses Herz und kann mir es von innen anschauen und die einzelnen Blutgefäße anschauen und was es dort alles gibt und so. Also das macht es schon sehr realistisch.
Der Countdown läuft für den ESC, den Eurovision Song Contest, aber wir denken uns, nee, wir wollen nicht wieder die Tabelle nur von hinten uns angucken. Nein, wir feiern in dieser Woche den europäischen Sieger Deutschland, den ESD.
Also, wo sind wir denn Spitzenreiter? Und unter anderem sind wir das im Bereich, Achtung,
Gewürze.
So nämlich. Vergangenen Jahr, da haben wir die meisten Gewürze und Würzmittel auf den Markt gebracht, hat so ein niederländisches Marktforschungsunternehmen rausgefunden. Franziska Holland-Schalk, die ist Metzgermeisterin, hat eine Ausbildung zum Gewürzsommelier gemacht. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Weinsommelier, Wassersommelier kennen wir, aber Gewürzsommelier, das haben wir jetzt noch nicht gehört. Nimm uns mal ein bisschen mit. Heißt das also, du riechst den ganzen Tag an Gewürzen und probierst die auch?
Genau, also der Gewürzsommelier, der behandelt quasi das ganze Spektrum der Gewürzwelt. Das heißt Herkunft, Qualitätskontrolle, die Eigenschaften und dann versucht man eben die Aromen gezielt zu kombinieren, mit Reizen zu spielen, um eben alles etwas komplexer, spannender zu machen und eben ein echtes Erlebnis zu schaffen.
Welches Gewürz ist denn so der Allrounder? Wo sagst du denn, hey, damit wird wirklich jedes Essen besser?
Also eigentlich der Pfeffer, weil den Pfeffer gibt es in verschiedenen Arten. Grüner Pfeffer ist etwas frischer, schwarzer Pfeffer etwas kräftiger, scharf. Dann gibt es den roten Pfeffer, der ist sehr fruchtig. Aber auch fermentierter Pfeffer kann man super für Nachspeisen benutzen. Also das geht wirklich immer.
Und mit welchem Gewürz können wir denn Freunde beim gemeinsamen Kochabend echt beeindrucken? Also wo wir sagen, ey, guck mal, ich habe da was ganz Besonderes in der Gewürzschublade.
Da finde ich, passt immer fermentierter Chili super gut. Den kann man nämlich auf eine Nachspeise machen, auf Schokomus, Vanilleeis. Und das macht eben so eine milde Schärfe und so eine leicht säuerliche Tiefe. Und das ist immer ein super Überraschungseffekt, weil es so eine Geschmacksexplosion ist.
Super, den nehmen wir mit. Vielen Dank dafür.
Gerne.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR 3.